Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Doris Frei. Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz wird uns näher in diesen Teil des Katechismus einführen, indem es um den Glauben der Kirche, um das Glaubensbekenntnis geht. Und ich freue mich, ihn auch heute bei uns begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Wir haben bereits die Absätze 26 bis 34 besprochen. Vielleicht könnten Sie zu Beginn dieser Sendung kurz zusammenfassen, worum es in diesen ersten Absätzen ging.
Ja, wir waren ja eben beim ersten Abschnitt, Ich glaube, wir glauben. Und da haben wir die Suche des Menschen nach Gott betrachtet, dass diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Gott im Menschen selber ist. Wir haben auch diese sogenannten fünf Wege gesehen, auf denen der Mensch Gott allein mit seiner Vernunft schon erkennen kann. Und wir sind dort jetzt bei der letzten Nummer, der Nummer 35, angelangt.
Gut, dann starten wir heute nun gleich in die zweite Runde. Liebe Zuhörer, wenn auch Sie einen Katechismus der katholischen Kirche zu Hause haben, dann empfehlen wir Ihnen, diesen zur Hand zu nehmen und mitzulesen. Die angekündigten Nummern, die beziehen sich jeweils auf die kleinen Zahlen, die Sie direkt am Beginn eines neuen Absatzes finden. Wir werden auch immer wieder einmal die Seitenzahl durchgeben, damit Sie sich auch gut zurechtfinden. Wir setzen nun fort im Katechismus auf der Seite 49 mit dem Absatz Nummer 35, wo es um den Glauben und die Vernunft geht. Blaise Pascal, ein französischer Religionsphilosoph und Naturwissenschaftler, er hat einmal gesagt, der Glaube ist ein besserer Ratgeber als die Vernunft. Die Vernunft hat Grenzen, der Glaube keine. Hören wir nun, was uns der Katechismus zum Thema Glaube und Vernunft sagt. Abschnitt 35. Die Fähigkeiten des Menschen ermöglichen ihm, das Dasein eines persönlichen Gottes zu erkennen. Damit aber der Mensch in eine Beziehung der Vertrautheit mit Gott eintreten könne, wollte dieser sich dem Menschen offenbaren und ihm die Gnade geben, diese Offenbarung im Glauben annehmen zu können. Die Beweise für das Dasein Gottes können indes zum Glauben hinführen und zur Einsicht verhelfen, dass der Glaube der menschlichen Vernunft nicht widerspricht.
In diesem Abschnitt 35 wird zuerst gesagt, dass, wo es heißt, die Fähigkeit des Menschen ermöglichen ihm, das Dasein eines persönlichen Gottes zu erkennen. Dass also die Vernunft fähig ist, zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Das ist eigentlich an sich schon gewaltig. Wir Menschen sind fähig, Gott zu erkennen, dass es Gott geben muss, dass es einen persönlichen Gott gibt. An sich ist das schon sehr viel, aber es genügt noch nicht, um in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Deshalb war eben auch die Offenbarung Gottes notwendig. Es heißt da beim zweiten Satz, damit aber der Mensch in eine Beziehung der Vertrautheit mit Gott eintreten könne, hat er sich eben offenbart. Das heißt, wenn Gott sich offenbart, geht es nicht einfach darum, dass er uns ein paar Wahrheiten über ihn anvertraut, sondern bei Gott geht es um viel mehr, geht es eben ums Ganze, könnte man auch sagen. Es geht um eine Beziehung der Vertrautheit. So sehr liebt uns Gott, dass er vertrauten Umgang mit uns Menschen haben möchte, so wie Adam und Eva im Paradies eben diese Harmonie, diesen vertrauten Umgang, diese vertraute Beziehung zu Gott hatten. Oder so wie auch der heilige Thomas, der Apostel, bekennt, mein Herr und mein Gott, eben, er darf ihn mein Herr und mein Gott nennen, ein ganz persönlicher Gott, einer, der für mich ganz persönlich da ist. Oder wie der heilige Paulus sagt, Jesus Christus hat sich für mich hingegeben, eben zu dieser Vertrautheit, zu diesem vertrauten Umgang mit Gott sind wir Menschen berufen. Und dann heißt es weiter, dass Gott ihm die Gnade gibt, diese Offenbarung im Glauben annehmen zu können. Gott fordert uns Menschen, aber er überfordert uns nicht. Wenn er etwas von uns verlangt, dann schenkt er auch die Gnade, das zu tun. Das heißt, wenn er sich offenbart, wenn er sich zeigt, wenn er vertrauten Umgang mit uns haben möchte, dann schenkt er uns auch die Gnade, das zu können. Dann schenkt er uns auch die Gnade, im Glauben diese Offenbarung annehmen zu können. Dann kann man sich fragen, ja, wozu sind dann diese Gottesbeweise, diese Wege der Gotteserkenntnis dann überhaupt nützlich? Warum braucht es die? Und weiter heißt es, die Beweise für das Dasein Gottes können indes zum Glauben hinführen. Also die Vernunft oder diese Gottesbeweise, diese Wege, diese Hinweise auf dem Weg zu Gott, die uns zu Gott führen, sind nicht einfach unnütz, sondern sie können uns helfen, nachher wirklich die Offenbarung anzunehmen. Ich habe einen Freund, der wurde katholisch, eben auf diesem Weg, könnte man sagen. Er hat sich überlegt und hat das auch genau wissenschaftlich eigentlich studiert, die 5 Weltreligionen, und hat sich überlegt, welches ist die wahre Religion, welches ist der wahre Glaube. Und er hat eben ganz wissenschaftlich mit der Vernunft begonnen, hat alles genauestens analysiert und studiert und musste nachher sagen, der katholische Glaube ist der wahre Glaube und ist so selber katholisch geworden, hat diesen Schritt dann auch gewagt. Und dann heißt es im letzten Satz dieses Abschnittes, eben diese Beweise für das Dasein Gottes können uns zur Einsicht verhelfen, dass der Glaube der menschlichen Vernunft nicht widerspricht. Das heißt eben, Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze, sondern eine gegenseitige Hilfe. Sie erhellen sich gegenseitig, denn beides sind Gaben Gottes, der Verstand, die Vernunft und der Glaube werden uns von Gott geschenkt, sind Geschenke Gottes. Beide kommen von Gott und deshalb können da keine echten Gegensätze sein. Vielleicht scheinbare Gegensätze, aber echte nicht, sonst wäre ein Gegensatz in Gott und das kann eben nicht sein. Im nächsten Abschnitt, Römisch 3 auf der Seite 50, hat es 3 Nummern, 36, 37, 38. Die Überschrift heißt die Gotteserkenntnis nach der Lehre der Kirche. Hier geht es also darum, was sagt die Kirche, was sagen die kirchlichen Dokumente und Lehraussagen zu dieser Gotteserkenntnis durch die Vernunft.
Die heilige Mutterkirche hält fest und lehrt, dass Gott der Ursprung und das Ziel aller Dinge mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann. Ohne diese Befähigung wäre der Mensch nicht imstande, die Offenbarung Gottes aufzunehmen. Der Mensch besitzt diese Fähigkeit, weil er nach dem Bilde Gottes erschaffen ist.
Zuerst wird gesagt, dass der Verstand, die Vernunft, ein natürliches Licht ist. Eben die Kirche lehrt, dass wir Gott mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft erkennen können. Die Vernunft ist ein Licht. Wir wissen selber aus unserer menschlichen Erfahrung, dass wir zwar die Augen haben, aber wenn es dunkel ist, sehen wir dennoch nichts. Das heißt, wir brauchen Licht, um mit unseren leiblichen Augen die sichtbaren, natürlichen Dinge zu erkennen. Und so brauchen wir eben auch das Licht des Glaubens, um die unsichtbaren, übernatürlichen Wirklichkeiten sehen zu können. Mit der Vernunft, eben, sie ist ein Licht, das uns auch einige übernatürliche, an sich unsichtbare Dinge erhält und sehen lässt, sind aber eigentlich nur relativ wenige, nämlich die Existenz Gottes und die Gebote Gottes. Das werden wir dann in Nummer 37 noch genauer sehen, auch die Schwierigkeiten, die da sind, um das zu erkennen. Dann ist das ein Zitat aus dem ersten Vatikanischen Konzil. Das hat ungefähr 100 Jahre vor dem zweiten Vatikanischen Konzil stattgefunden, also so etwa um 1870. Und dann sehen jene, die den Katechismus vor sich haben, dort hat es eine Nummer, wo steht DS 3004. DS, was heißt das? DS ist eine Abkürzung, die Denzinger Schönmetzer heißt. Übrigens, wenn es auch andere Abkürzungen hat hinten, praktisch auf der letzten, ganz hintersten Seite des Katechismus hat es ein Abkürzungsverzeichnis. Dort kann man nachschauen und merkt dann vielleicht auch eher, was das für ein Dokument ist, was das für ein Buch ist. In diesem Fall Denzinger Schönmetzer oder je nachdem auch D, dann klein Z und groß H, Denzinger Hühnermann, das ist ein etwa dreimal so dickes Buch wie der Katechismus, auch etwa dreimal so schwer. Das ist eine private Sammlung von offiziellen kirchlichen Texten. Das heißt, da hat es vom ersten Glaubensbekenntnis bis in unsere Zeit, hat eben der Herr Denzinger zusammen mit dem Herr Schönmetzer und eben später mit dem Herr Hühnermann ab 1971 heißt er, so hat diese Texte gesammelt und die wichtigsten ausgewählt, sodass man eigentlich so die allerwichtigsten Dokumente der Kirche im Laufe der Geschichte in diesem dicken Buch gesammelt hat. Ein Nachschlagewerk, das nicht ganz billig ist, aber wenn jemand diese Sammlung eben das vertiefen möchte, dann ist das eben ein nützliches Nachschlagewerk. Und dann ist eben dieses Dokument heißt Dei Filius, das ist ein Dokument über den Glauben, über Gott, den Schöpfer, die Offenbarung, den Glauben an sich, Glaube und Vernunft, eben genau das, was wir eigentlich hier besprechen. Jetzt im Moment wird eben auch in diesem ersten Vatikanischen Konzil besprochen. Und es heißt dann auch im zweiten Satz, ohne diese Befähigung, eben diese Fähigkeit, Gott mit der Vernunft zu erkennen, ohne diese Befähigung wäre der Mensch nicht imstande, die Offenbarung Gottes aufzunehmen. Also, wenn wir die Offenbarung Gottes, das, was Gott uns sagt, verstehen wollen, aufnehmen wollen, dann brauchen wir dazu die Vernunft. Ein Tier ist dazu nicht fähig. Ein Tier kann die Offenbarung Gottes nicht annehmen, weil ein Tier eben nicht eine solche Vernunft hat wie wir Menschen. Und dann heißt es im letzten Satz dieses Abschnitt ist, der Mensch besitzt diese Fähigkeit, weil er nach dem Bilde Gottes erschaffen ist. Nach dem Bilde Gottes erschaffen ist der Mensch, weil er eben auch fähig ist zu lieben. Denn Gott ist die Liebe und wenn wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, dann sind auch wir fähig zu lieben. Lieben, so sagt der Katechismus, bedeutet Gutes wollen. Also zwei Dinge sind zum Lieben nötig, das Gute und der Wille. Das Gute muss erkannt werden. Das heißt, wir müssen zuerst erkennen, was gut und was böse ist. Wir brauchen ein Erkenntnisvermögen, eben wir brauchen die Vernunft, um zu erkennen, das ist gut, das soll ich lieben. Und wir brauchen eine Kraft, um das zu wollen, eben unser Wille. Auch Gott hat diese beiden Kräfte, diese beiden Vermögen, Fähigkeiten zu erkennen und zu wollen, anders, auf eine andere Art und Weise als wir. Er kennt Gott und möchte Gott, aber auch wir eben sind gemäß dem Bilde Gottes erschaffen. Auch wir sind zu dieser Liebe berufen und deshalb haben auch wir die Erkenntnis in unserem Fall konkret, die Vernunft, um Gott zu erkennen, um seine Gebote zu erkennen. Das heißt eben, damit wir unser Ziel erreichen können, hat Gott uns die Vernunft geschenkt, um zu erkennen, was gut, was böse ist, um zu erkennen, was wir lieben sollen. Aber, wie wir bald jetzt sehen werden in der Nummer 37, hat sich die Sünde in den Weg gestellt. Der Mensch hat diese Fähigkeit zu lieben missbraucht, aber Gott hat ihn nicht im Stich gelassen, wie wir Nummer 38 sehen, sondern er hat sich dem Menschen offenbart, er wollte ihm helfen, wieder zurückzukommen.
In den geschichtlichen Bedingungen, in denen sich der Mensch befindet, ist es jedoch für ihn recht schwierig, Gott einzig mit dem Licht seiner Vernunft zu erkennen. Wenn auch die menschliche Vernunft, um es einfach zu sagen, durch ihre natürlichen Kräfte und ihr Licht tatsächlich zur wahren und sicheren Erkenntnis des einen persönlichen Gottes, der die Welt durch seine Vorsehung schützt und leitet, sowie des natürlichen Gesetzes, das vom Schöpfer in unsere Herzen gelegt wurde, gelangen kann, so hindert doch nicht weniges, dass dieselbe Vernunft diese ihre angeborene Fähigkeit wirksam und fruchtbar benütze. Was sich nämlich auf Gott erstreckt und die Beziehungen angeht, die zwischen den Menschen und Gott bestehen, das sind Wahrheiten, die die Ordnung der sinnenhaften Dinge gänzlich übersteigen. Wenn sie auf die Lebensführung angewandt werden und diese gestalten, verlangen sie Selbstaufopferung und Selbstverleugnung. Der menschliche Verstand aber ist sowohl wegen des Antriebes der Sinne und der Einbildung als auch wegen der verkehrten Begierden, die aus der Ursünde herrühren, beim Erwerb solcher Wahrheiten Schwierigkeiten unterworfen. So kommt es, dass die Menschen sich in solchen Dingen gerne einreden, es sei falsch oder wenigstens zweifelhaft, von dem sie selbst nicht wollen, dass es wahr sei.
Das war jetzt ein relativ langer Abschnitt aus der Enzyklik, also einem Rundschreiben von Papst Pius XII., das heißt Humani Generis, und ist eben auch in diesem Denzinger Schönmetzer zu finden. Wir werden Satz für Satz mehr oder weniger durchgehen, weil es ein sehr wichtiger, sehr schöner Text ist. Es heißt zuerst als Einleitung zu diesem Text, dass der Mensch in den geschichtlichen Bedingungen, in denen er sich befindet, es oftmals recht schwierig hat, Gott einzig mit dem Licht seiner Vernunft zu erkennen, dass es also eben leider nicht so einfach ist, so selbstverständlich ist, dass wir eben einfach nur vernünftig denken müssen und dann erkennen wir alles ganz klar. Nein, oftmals ist es eben, wie die Kirche sagt, recht schwierig. Im Katechismus sehen wir, hat es auf der Seite am Rand noch kleinere Nümmerchen. Und in diesem Fall steht dort 1960. Das ist ein Querverweis. Ein Verweis eben auf einen anderen Abschnitt, wo dasselbe auch besprochen wird, aber in einem anderen Zusammenhang. Diese Nummer 1960 bezieht sich auf den Teil der Gebote des richtigen Verhaltens. Und dort steht, dass es nicht nur einfach schwierig ist, sondern ja sogar beinahe unmöglich, ohne die Hilfe Gottes, dass wir Gott erkennen können. Es heißt dort auch, dass die Gebote Gottes leider nicht von allen Menschen klar erkannt werden und deshalb braucht der Mensch in seinem momentanen Zustand eben die Hilfe Gottes, die Gnade und die Offenbarung Gottes. Nun wollen wir uns diesen Text anschauen bei der Nummer 37 aus diesem Rundschreiben von Pius XII. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Enzyklika, zu diesem Rundschreiben im Allgemeinen. Er hat dieses Schreiben 1950 geschrieben, und es ist eine Enzyklika über die neuen Entwicklungen und vor allem die Gefahren in der Theologie. Es werden 5 Punkte angesprochen. Zuerst die Offenbarung und deren Annahme. Eben dieser Abschnitt, den wir im Katechismus haben, ist aus diesem Teil. Dann auch die gefährlichen Tendenzen in der Philosophie. Dann auch das Sprechen über Gott. Das handelt dort vor allem von den Dogmen und dem sogenannten Relativismus. Eben, dass man alles relativiert, dass man sagt, ja, auch das, was in den Dogmen steht, man muss das heute neu interpretieren. Man kann das nicht so verstehen, wie man es früher verstanden hat. Und dann auch das Lehramt. Da beklagt er, dass das oftmals einfach übergangen wird. Was der Papst in Einheit mit den Bischöfen oder die Bischöfe zusammen mit dem Heiligen Vater lehren. Dann auch die Auslegung der Schrift und die Überlieferung. Eben die neue Exegese, die eine ganz andere Sicht von der Auslegung der Schrift hat. Das heißt, die Enzyklika zeigt eigentlich so die modernistischen Tendenzen sehr klar auf, und wir sehen, dass Pius XII. Einen sehr klaren Blick gehabt hat für diese Dinge, die leider, je nachdem, heute auch noch herumgeistern. Nun, also unser Text ist aus dem Abschnitt, aus dem ersten Abschnitt, die Offenbarung und deren Annahme, eben mit unserem Thema. Und es heißt da, eben der erste Satz, wenn auch die menschliche Vernunft, um es einfach zu sagen, durch ihre natürlichen Kräfte und ihr Licht tatsächlich zur wahren und sicheren Erkenntnis des einen persönlichen Gottes, der die Welt durch seine Vorsehung schützt und leitet, sowie des natürlichen Gesetzes, das vom Schöpfer in unsere Herzen gelegt wurde, gelangen kann. Eben nachher kommen die Hindernisse. Also in diesem ersten Abschnitt, was wird da gesagt? Es wird gesagt, wozu die menschliche Vernunft fähig ist. Nämlich zu erkennen vor allem 2 Dinge. Einerseits, dass es einen Gott gibt. Es gibt nur einen Gott, und der tut vor allem 2 Dinge, wie dieser Satz uns lehrt, dass er ein persönlicher Gott ist. Das heißt eben, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, dass es nicht einfach irgendeine höhere Macht ist, die da ganz fern von uns ist. Und andererseits, dass dieser persönliche Gott die Welt durch seine Vorsehung leitet, dass er sie also nicht einfach seinem Schicksal überlässt, sondern uns nahe ist, sie führt und leitet, auch wenn es je nachdem so scheint, wie wenn er abwesend wäre. Und das Zweite ist, dass wir durch die Vernunft erkennen können, dass es das natürliche Gesetz gibt. Das heißt, das sind praktisch die 10 Gebote, die dem Menschen ins Herz gelegt wurden. Das ist das, was die menschliche Vernunft erkennen kann. An sich. Aber eben jetzt kommen dann auch die Schwierigkeiten, die Pius XII. Aufzeigt. Er schreibt, so hindert doch nicht weniges, dass dieselbe Vernunft diese ihre angeborene Fähigkeit wirksam und fruchtbar benutze. Eben die praktische Umsetzung ist schwierig. Warum ist das so? Weiter unten sagt er, ich nehme das ein bisschen vorweg, weil der Mensch durch die Erbsünde geschwächt ist und weil Selbstaufopferung und Selbstverleugnung nötig sind. Werden wir nachher noch genauer anschauen. Er sagt dann weiter, was sich nämlich auf Gott erstreckt und die Beziehungen angeht, die zwischen den Menschen und Gott bestehen, das sind Wahrheiten, die die Ordnung der sinnhaften Dinge gänzlich übersteigen. Wenn sie auf die Lebensführung angewandt werden und diese gestalten, verlangen sie Selbstaufopferung und Selbstverleugnung. Also er sagt, die Dinge, die sich auf Gott beziehen, übersteigen die Ordnung der sinnenhaften Dinge. Die sinnenhaften Dinge, das sind eben jene Dinge, die wir mit den Sinnen, mit den fünf äußeren Sinnen aufnehmen können. Also durch das Sehen, durch das Hören, das Schmecken, das Riechen und das Tasten. Und die, eben die, diese Dinge, die Gott uns offenbart, die gehen darüber hinaus. Eben diese Beziehung zwischen Mensch und Gott sind Wahrheiten, die wir nicht mit den, mit unseren fünf äußeren Sinnen richtig wahrnehmen können. Wir nehmen zwar etwas wahr, aber es ist eben nicht die richtige Information, die Sinne uns liefern. Zum Beispiel bei der Heiligen Messe, die Heilige Eucharistie, unsere Sinne nehmen wahr, es sieht aus wie Brot, es riecht wie Brot, es schmeckt wie Brot und es fühlt sich an wie Brot, aber der Glaube sagt uns, es ist kein Brot, es ist der Leib Christi, es ist Jesus selber. Also die Sinne täuschen sich. Oder das Gebet. Wie oftmals fühlen wir, spüren wir nichts beim Beten, aber der Glaube sagt uns, Gott ist da, Gott hört mich, Gott liebt mich, Gott antwortet mir, er hört auf mich, er sieht mein Herz. Mit den fünf äußeren Sinnen können wir das nicht wahrnehmen. Und dann sagt Pius XII. Auch, eben wenn die Vernunft das, was sie erkennt, in die Tat umsetzen soll, hat sie Schwierigkeiten wegen der Selbstaufopferung und Selbstverleugnung. Denn wenn ich tue, was Jesus sagt, dann kostet das, eben dann kostet das genau dieses Verzichten auf das, was ich selber denke und erkenne. Das heißt, durch die Vernunft ist der Mensch fähig, Gott und seine Gebote zu erkennen, wie wir jetzt vielmals gesehen haben. Aber sie in die Tat umzusetzen, das verlangt Opfer. Zum Beispiel die Sonntagsheiligung. Wie viele Menschen sind sich irgendwie noch bewusst, dass der Sonntag eigentlich der Tag Gottes ist? Viele Menschen, denen ich begegne, zum Beispiel im Spital oder sonst, wenn ich einen Hausbesuch mache, was ist das Erste, das Sie sagen? Ja, Herr Pfarrer, ich weiß schon, ich gehe am Sonntag nicht viel in die Kirche, ohne dass ich etwas gesagt habe. Das zeigt auf, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie im Tiefsten eigentlich wissen, dass der Sonntag Gott gehört, dass der Sonntag geheiligt werden soll, dass es eben ein Gebot Gottes ist, das in Ihre Herzen eingeschrieben ist. Aber es kostet eben, das in die Tat umzusetzen. Erkennen ist etwas, aber in die Tat umsetzen ist etwas anderes. Etwas, das eben viel von uns verlangt, zu dem wir je nachdem eben nicht bereit sind und deshalb auch Mühe haben, eben das, was die Vernunft an sich erkennt, in die Tat umzusetzen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung. Zu Gast ist heute bei uns Herr Pfarrer Fuchs aus der Schweiz. Wir beschäftigen uns heute vor allem mit dem Katechismus-Thema Vernunft und Glaube, die Gotteserkenntnis nach der Lehre der Kirche. Wir haben bisher gehört, dass die Vernunft, die menschliche Vernunft fähig ist, zu erkennen, dass es einen Gott gibt, einen Gott, der Person ist und nicht irgendeine höhere Macht, einen Gott, der die Welt durch seine Vorsehung leitet, dass die Vernunft auch, dass jedem Menschen ins Herz ein natürliches Sittengesetz, ein natürliches Gesetz geschrieben ist, das heißt, dass die 10 Gebote Gottes jedem Menschen ins Herz gelegt sind bereits. Wir waren gerade daran, uns auch die praktische Umsetzung zu stürzen. Warum ist die praktische Umsetzung oft so schwierig? Und wir werden nun auch Gründe erfahren für diese Schwierigkeiten. Bitte, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, wir sind mittendrin da in diesem Text bei Nummer 37, etwa bei der 5 untersten Linie. Wir haben schon gesehen, einerseits eben ist die Umsetzung schwierig, weil der Mensch durch die Erbsünde geschwächt ist und weil es eben auch selbst Aufopferung und Selbstverleugnung braucht, um den Willen Gottes anzunehmen. Der Text sagt weiter, führt das ein bisschen aus: Der menschliche Verstand aber ist sowohl wegen des Antriebes der Sinne und der Einbildung als auch wegen der verkehrten Begierden, die aus der Ursünde herrühren, beim Erwerb solcher Wahrheiten Schwierigkeiten unterworfen. Hier werden also die Gründe für diese Schwierigkeiten genannt. Einerseits die Sinne, andererseits die Einbildung und drittens die verkehrten oder ungeordneten Begierden. Die Sinne, eben diese 5 äußeren Sinne, die wir haben, die täuschen oft, uns oft eben bei der Erkenntnis des Gebotes Gottes, des Willens Gottes, denn die Sinne wollen genießen. Sie wollen genießen auch dann, wenn es gegen das Gebot Gottes geht. Und gerade die Welt von heute sagt uns: Genieße, mach möglichst alles, dass du mit deinen 5 äußeren Sinnen möglichst viel genießen kannst, im Sehen, schlechte Sendungen und so weiter, im Hören, im Schmecken, im Riechen, im Tasten, möglichst alles, dass die Sinne eben gestillt, befriedigt werden, auch dann, wenn es gegen das Gebot Gottes ist. Und das hindert unsere Fähigkeit, klar zu sehen. Sie ist wie eine Windschutzscheibe beim Auto, die schmutzig ist. Man sieht nicht mehr klar. Und so ist es leider eben auch mit unserem Verstand, mit unserem Herzen. Wenn die nicht rein sind, wenn die schmutzig sind, dann sehen wir eben auch nicht mehr klar den Willen Gottes und Gott in unserem Leben. Dann das andere, das Pius der XII. Nennt, ist die Einbildung. Das heißt, wir täuschen uns oft, wir meinen, etwas sei so, wie wir es sehen, wie wir es denken, aber dabei ist es eigentlich vor Gott ganz anders. Und dann das dritte, was der Papst nennt, die verkehrten oder die ungeordneten Begierden. Die Begierde ist ein starkes Verlangen, ein starkes Begehren. Wir begehren zum Beispiel, wenn wir Hunger haben nach Nahrung, wenn wir Durst haben nach Getränk, solange das im Willen Gottes ist, ist dieses Begehren, dieses Verlangen geordnet, eben in der Ordnung Gottes und ist nicht sündhaft, ist etwas Gutes, brauchen wir, sonst würden wir sterben, wenn wir nicht mehr essen und trinken und schlafen und so weiter. Aber ungeordnet ist es dann, wenn es gegen den Willen Gottes ist. Da braucht es Läuterung, eben diese Begierden, diese Begehren müssen geläutert werden. Das zeigt auch Papst Benedikt XVI. Sehr schön in seiner Enzyklika Deus Caritas ist auf, dass eben die Liebe geläutert werden muss, gereinigt werden muss. Und dann der letzte Satz aus dieser Enzyklika von Pius XII. So kommt es, dass die Menschen sich in solchen Dingen gerne einreden, es sei falsch oder wenigstens zweifelhaft, von dem sie selbst nicht wollen, dass es wahr sei. Ein sehr tiefgehender, weiser Satz, den uns der Heilige Vater schenkt. Er zeigt uns unsere menschliche Situation auf, die eigentlich ein Drama ist. Der Mensch wäre fähig, Gott zu erkennen, seine Offenbarung anzunehmen, aber weil es oftmals bequemer ist, leugnet er es. Und in der Tat leugnen heute viele Menschen die Existenz Gottes und lehnen ihn sogar ab. Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, müssen wir sagen, uns geht es genau so. Eigentlich wüssten wir oftmals sehr genau, was Sünde ist oder dass das, was wir sehr gerne tun, wo das, was uns gefällt, dass das eigentlich nicht gemäß dem Willen Gottes ist, dass Gott das eigentlich nicht möchte, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Aber eben uns geht es genauso, wie Pius XII. Sagt, wir reden uns ein, dass es entweder falsch ist, eben dass das nicht stimmt, oder dort, wo wir es nicht gerade abstreiten können, dass es wirklich eben nicht richtig ist, da zweifeln wir wenigstens daran und sagen, ja, kann denn Gott das wirklich wollen? Ist er wirklich so fordernd, dass wir zum Beispiel jeden Sonntag in die Heilige Messe gehen müssen? Dabei ist es eigentlich ein Riesengeschenk, dass wir gehen dürfen, dass wir Gott begegnen dürfen. Wir merken so, weil wir eben lieber vielleicht länger schlafen würden, weil uns andere Dinge wichtiger sind, weil wir eben, wie der Papst sagt, selbst nicht wollen, dass das wahr ist, dass Gott von uns das verlangt, jeden Sonntag in die Heilige Messe zu gehen, dass wir das anzweifeln, dass wir eben lieber hätten, dass es nicht wahr ist. Aber wir sollen dann vielleicht gerade in diesen Momenten an die Heiligen denken, an die Märtyrer der ersten Zeit, die gesagt haben, wir können nicht sein ohne den Sonntag, ohne die Heilige Messe, und die ihr Leben hingegeben haben, nur weil sie am Sonntag in die Heilige Messe gegangen sind. Oder an die Heiligen wie Pater Pio denken, der gesagt hat, die Erde könnte eher ohne die Sonne bestehen als ohne die Heilige Messe. Dass wir eben merken, nicht das, was wir denken, was uns gefällt, das ist wichtig, sondern das, was Gott gefällt, das, was Gott denkt. Wir sollen dieses Denken Gottes annehmen. Nun, wie schaffen wir das? Wie geht das? Gott kommt uns entgegen. Er schenkt uns eigentlich die Lösung, wie wir in Nummer 38 sehen.
Deshalb ist es nötig, dass der Mensch durch die Offenbarung Gottes nicht nur über das erleuchtet wird, was sein Verständnis übersteigt, sondern auch über das, was in Fragen der Religion und der Sitten der Vernunft an sich nicht unzugänglich ist, damit es auch bei der gegenwärtigen Verfasstheit des Menschengeschlechts von allen ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden kann.
Zuerst heißt es, deshalb ist es nötig, dass der Mensch durch die Offenbarung Gottes nicht nur über das erleuchtet wird, was sein Verständnis übersteigt. Eben das, was sein Verständnis übersteigt, ist alles, was über die Existenz Gottes und das natürliche Sittengesetz, die 10 Gebote, hinausgeht. Oder anders gesagt, all das, was wir nicht mit der menschlichen Vernunft allein erkennen können. Da ist die Offenbarung Gottes nötig. Da muss uns Gott zu Hilfe kommen. Da schaffen wir es allein mit unserer menschlichen Vernunft nicht mehr, so sagt die Kirche. Und sie führt weiter aus, sondern auch über das, was in Fragen der Religion und der Sitten der Vernunft an sich nicht unzugänglich ist. Also die Kirche sagt eben nicht nur das, was wir wirklich nicht alleine erkennen können mit der Vernunft, braucht die Offenbarung Gottes. Dort ist ganz klar, Gott muss uns zu Hilfe kommen. Aber leider in der momentanen Situation, in der wir Menschen uns befinden, ist es auch nötig oder kommt uns Gott auch so sehr entgegen, dass er auch das, was wir mit der Vernunft an sich erkennen könnten, uns zeigt, uns offenbart. Warum tut er das? Das heißt, damit es auch bei der gegenwärtigen Verfasstheit des Menschengeschlechtes von allen ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden kann. Also, der Text sagt, alle sollen erkennen. Alle sollen eben zur Erkenntnis Gottes gelangen. Alle sollen zum Heil gelangen, wie die Heilige Schrift sagt. Und dies sollen alle ganz sicher, ohne Schwierigkeit, ganz klar, ohne Irrtum erkennen. Gott möchte uns die Gewissheit geben, ja, es ist wirklich so, dass wir keinen Zweifel mehr haben, dass wir sicher vorwärts gehen können. Oder wie wir so ein bisschen zusammenfassend sagen können, Gott liebt uns. Er möchte, dass wir zu ihm gelangen. Aber damit wir zu ihm gelangen können und seine Liebe erwidern, müssen wir die Gebote halten, seinen Willen erfüllen. Aber damit wir sie halten können, müssen wir auch wissen, was er von uns verlangt. Müssen wir die Gebote Gottes erkennen. Aber da wir dabei Schwierigkeiten haben, eben aus verschiedenen Gründen, kommt er uns entgegen. Er hilft uns, er zeigt sich, er offenbart sich. Warum? Damit wir ganz einfach, ganz sicher zu ihm gelangen können. Damit wir ganz klar mit unserer Vernunft erkennen können, ja, das ist der Wille Gottes, das ist das Gute, das Gott von uns verlangt. Und damit wir auch Kraft haben, wirklich Ja zu sagen zu dem, was wir erkannt haben. Ja sagen und das tun können, was er von uns möchte, damit wir eben auf ewig bei ihm bleiben, immer in dieser Liebe Gottes leben können.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, vorerst für Ihre Ausführungen. Wir sind nun am Ende des dritten großen Punktes, in dem es um das Ich-Glaube-Wir-Glauben geht, nämlich die Gotteserkenntnis nach der Lehre der Kirche. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen haben, können Sie jetzt gerne noch circa 10 Minuten lang anrufen. Pfarrer Fuchs beantwortet gerne Ihre Fragen unter der 0700 80 85 80 85. Nicht vergessen, wenn Sie von einem anderen Land als Deutschland anrufen, zuerst die Ländervorwahl 0049, dann die 700 80 85 80 85. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben ganz am Anfang noch gesprochen über den Glaube, Vernunft, die Wege zur Gotteserkenntnis, und wir hörten im Absatz 35, wie es hieß: Die Fähigkeiten des Menschen ermöglichen ihm, das Dasein eines persönlichen Gottes zu erkennen. Damit aber der Mensch in eine Beziehung der Vertrautheit mit Gott eintreten könne, wollte dieser sich dem Menschen offenbaren und ihm die Gnade geben, diese Offenbarung im Glauben annehmen zu können. Es ist nun so, wir können durch die Vernunft erkennen. Erkennen ermöglicht ein Fürwahrhalten. Wir wissen einmal vom Verstand her, von der Vernunft her, es ist wahr, und wir haben Beweise, Hinweise, Wegweiser, wie Sie es genannt haben. Aber Glauben, wenn man das übersetzt, heißt ja Credo, Cordare, das Herz geben. Es muss also mehr sein als nur dieses Fürwahrhalten. Es soll wirklich das Herz geben sein, auch im Zweifelsfall das Herzblut. Also der Glaube soll in Fleisch und Blut übergehen. Wie können wir das im Alltag, beschleunigen und Anführungszeichen jetzt aber fördern, dass der Glaube bei uns auch Fleisch und Blut annimmt und nicht auf dieser Ebene des Fürwahrhaltens stehen bleibt?
Ja, ich möchte vielleicht anhand eines kleinen Beispiels Antwort geben. Eben, wie Sie auch gesagt haben, und ich das letzte Mal ausgeführt haben, diese Gottesbeweise sind Wegweiser, Hinweise, eben sie weisen uns den richtigen Weg. Aber der Glaube bedeutet auch, diesen richtigen Weg gehen. Oder eben ein praktisches Beispiel: Als ich das erste Mal hier ins Studio nach Balderschwang kam, hatte ich ein bisschen Mühe, da in Dornbirn unten den richtigen Weg zu finden. Und wir haben dann auch jemand nach dem richtigen Weg gefragt. Eben dieser Mann hat uns gezeigt, wo wir durchgehen müssen. Er hat uns die Erkenntnis des richtigen Weges geschenkt. Er hat uns aufgezeigt, wenn Sie nach Balderschwang möchten, müssen Sie da nach vorne fahren und dann links und dann alles hoch und so weiter. Dann haben wir eben den richtigen Weg erkannt. Aber deswegen sind wir noch nicht in Balderschwang angekommen, sondern wir mussten diesem Mann Glauben schenken, Und wie zeigt sich das, dass wir wirklich ganz praktisch und konkret an ihn geglaubt haben? Es hat sich gezeigt, indem wir sein Wort befolgt haben, das getan haben, was er uns sagte. Wenn wir schön genau das gemacht haben, wo er uns durchgeführt hat, dann sind wir auch nach Balderschwang gekommen. Es kann aber eben sein in unserem Leben, und diese Erfahrung haben wir bestimmt auch schon gemacht, dass je nachdem die Person nicht besonders vertrauenserweckend ist, dass wir vielleicht denken, ja, der kennt sich auch selber nicht so gut aus, der weiß den richtigen Weg selber auch nicht. Und dann zweifelt man, ist man nicht sicher und denkt, ja, ich verlasse mich vielleicht lieber auf mein Gefühl oder auf meine Karten oder auf sonst irgendetwas anderes und mache nicht das, was der Mensch einem eben den Weg gewiesen hat. Das heißt, man schenkt ihm eigentlich kein Vertrauen, keinen Glauben. Man tut nicht das, was er sagt. Je nachdem kommt man dann trotzdem an, nach vielen Irrwegen. Aber in Bezug auf den Glauben zu Jesus bedeutet, dass Jesus weiß den Weg am besten. Er selber sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, er kennt den Weg zum Vater bestimmt aufs Genaueste. Wenn er uns den Weg erklärt, können wir ihm wirklich Vertrauen schenken. Eben können wir ihm wirklich Glauben schenken, ihm unser Herz schenken, auch eben ihm unseren Verstand. All das, was wir haben, können wir ihm schenken, damit er uns auf dem guten Weg führt. Das heißt, wir sollen auch wirklich tun, was er uns sagt, was er uns durch die Kirche sagt. Wir sollen seine Gebote befolgen. Eben wenn wir den Glauben, unsere Liebe beschleunigen möchten, vertiefen möchten, sollen wir das tun, was er uns sagt, das befolgen, was er uns sagt. Klar ist nötig, dass wir eben auch erkennen, was er uns überhaupt sagt. Das heißt, eben wir sollen auch den Katechismus, die Lehre der Kirche, die Heilige Schrift studieren, aber nicht einfach nur eben im Kopf, sondern betend, erwägen, betrachten. Eben die tägliche Betrachtung nützt uns ganz praktisch zu erkennen, was Gott uns für heute sagen möchte. Dass wir das eben wie wiederkäuen, dass wir das immer und immer wieder erwägen, damit eben das Wort Gottes für uns auch zur Richtschnur, zum Pfad wird, damit wir so das tun können, was er uns sagt. Und wenn wir das tun, dann merken wir, wie unser Glaube wirklich, wahrhaft, tiefer, beständiger, fester wird. Dass wir ihm wirklich unser Leben, unser Herz geschenkt haben, nicht nur durch unsere Gefühle, sondern wirklich ganz konkret und praktisch.
Also das heißt auch, wir dürfen den Glauben und die Vernunft ja nicht gegeneinander ausspielen. Es ist so, die Vernunft wie eine Leiter, auf der wir hochklettern, aber dann braucht es doch den Sprung im Vertrauen und auch im Glauben, dass Gott da ist, der uns hält. Und wie wir die letzte Sendung auch schon gehört haben, wir können ja erkennen dadurch, dass wir Sehnsucht nach dem Unendlichen in uns tragen, dass der Urgrund, das Unendliche, der Schöpfer einfach unendlich ist und dass wir uns auf ihn verlassen können, wenn wir da springen.
Ja, das ist so. Das ist, aber eben der schlussendliche Sprung, der gelingt nur im Glauben. Dieses schlussendlich, eben durch die Vernunft, erkennen wir vielleicht den Weg. Aber dass wir es nachher tun, dass wir den Weg weiterhin befolgen, auch wenn es uns vielleicht nicht so scheint, dass wir dann eben wirklich ans Ziel kommen, dass wir weiterhin vertrauen, das ist eine Sache des Glaubens, der Hingabe, des Vertrauens an Christus. Und da bleibt die Vernunft dann, eben wenn es nur die Vernunft ist, dann kommen wir doch nicht ans Ziel.
Ich möchte noch kurz vielleicht auf einen Punkt eingehen, nämlich nur die Vernunft, wie Sie sagen, geht nicht, kommen wir nicht ans Ziel. Aber allein der Glaube ohne die Vernunft bringt uns ja auch nicht ans Ziel. Sie haben dieses schöne Beispiel gesagt, jeden Sonntag in die Heilige Messe, warum soll ich das? Es braucht also auch wirklich, dass wir unser Glaubenswissen vertiefen, weil Der Glaube braucht es, dass ich verstehe, was passiert denn dort überhaupt in der Heiligen Messe. Und wenn ich es ja einmal weiß, was passiert dort, dann kann es auch ins Fleisch und Blut übergehen. Ist das richtig so?
Ja, also klar, eben schlussendlich, der Glaube schenkt uns das Heil, aber wir müssen deswegen nicht unvernünftige Menschen werden. Wir müssen uns bewusst werden, wozu die Vernunft dient, was die Grenzen auch der Vernunft sind, und sie eben dazu benutzen, auch den Glauben tiefer zu erhellen, besser zu verstehen, noch besser einzudringen. Praktisch eben das, was wir hier machen, bei dieser Katechismus-Sendung, ist praktisch den Glauben der Kirche zu lesen, eben mit der Vernunft tiefer in diese Glaubenswahrheiten einzudringen. Eben damit ich wirklich eben erkenne, warum das so wichtig ist, was mir Gott sagen möchte, um nachher im Glauben noch tiefer zu leben.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, bitte, für heute. Ja, genug. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Wir knüpfen hier an beim Punkt 39, wo es dann heißt, wie von Gott sprechen. Liebe Zuhörer, das dann mit Herr Pfarrer Fuchs in der nächsten Katechismus-Sendung heute in einer Woche. Ihnen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und dürfen wir Sie am Schluss der Sendung dann noch um Ihren Segen bitten. Zuerst noch ein Hinweis, aber für Sie, liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung gerne auf CD bestellen, wenn Sie möchten, und zwar bei unserem CD-Dienst. Der ist für Sie da von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ihnen allen auch ein herzliches Vergelt's Gott fürs Dabeisein, und wir bitten Sie nun, Herr Pfarrer Fuchs, um Ihren Segen.
Gerne, ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all eure Namenspatrone und Schutzengel segne, behüte, begleite und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.